Heute geht es ums liebe Geld, Nina.
Ja, wir möchten abbrechen, oder?
Wieso?
Man redet in der Schweiz nicht über Geld.
Wir sagen, was der Dershowitz sagt. Er sagt, früher, wo man weniger Geld hatte, waren wir freier gewesen, später mit mehr Geld auf dem Konto unfreier. Die Pointe ist vom Brief, Geld sollte Optionen schaffen.
Und nicht dich versklaven.
Jetzt sind wir nicht in Boston, sondern in Zürich. Wie siehst du das für die Schweiz?
Das ist universell geltend, ja.
Also die Beispiele, die er da aufführt, die sind nicht universell. Aber
nein,
so
aber die
grob,
hast du jetzt gar noch nicht erwähnt.
Eben, so grob, wie ich es geschildert habe, sind wir grundsätzlich, sehen wir es im Punkt. Was sagst du zur Aussage, man kann seine Optionen beschränken, indem man viel Geld verdient?
Also ich meine, wenn du dir ein Einkommen von ganz viel Geld gewöhnt bist, dann willst du das ja wieder. Und durch das hast du wahrscheinlich nicht unendlich viele Möglichkeiten an Jobangebot.
Er macht ja einen anderen Gedanken. Er sagt, du baust quasi ein goldiges Käfig aus Erwartungen. Das ist jetzt das, was du gesagt hast. Aber es geht ja noch weiter. Aus Hypotheken, aus Lebensstandard, aus einem Selbstbild, aus Uhren, wo vielleicht
sechsstellige... Das habe ich gemeint. Wenn du dir gewöhnt bist, sagen wir jetzt, man bringt das Beispiel auch, du verdienst eine halbe Million im Jahr, dann hast du einen entsprechenden Lebensstil mit allem Schnickschnack rundherum und dann kannst du dir wahrscheinlich nicht erlauben, nicht wahrscheinlich, gemäss dem Beispiel, kannst du dir nicht erlauben, dass du nur noch 180'000 verdienst. Nur noch.
Also es gibt dann Sachzwänge, mit viel Geld verdienen, wenn man das dazu nützt, den Lebensstandard aufzuschrauben, dann geht mit dem Sachzwang einher, wo du dann die Optionen verkleinern könnt.
Ja, wenn das so ist, ja. Theoretisch könntest du auch eine halbe Million verdienen und alles spenden und auf Sparkonto tun und einfach leben.
Jetzt, wenn man es auf die Strafverteidigungen runterbricht. Also das BGFA verlangt eine sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung. Es verlangt Unabhängigkeit. Es verlangt das Vermeiden von Interessenkonflikten. Wenn du jetzt diese Sachzwänge hast, das kann ja auch die Strafverteidigung gefährden. Also du hast dann so eine unsichtbare Abhängigkeit und du bist dann allenfalls im Mandat nicht ganz frei.
Ja, das gilt es zu vermeiden, ja.
Oder? Und wir haben ja da die unschöne Abhängigkeit und die war früher noch stärker gewesen. Also im Kanton Zürich ist es so, dass die Staatsanwaltschaft bestellt die amtliche Verteidigung gemäss StPO.
Also beantragt.
Beantragt sie bei der Oberstaatsanwaltschaft. Jetzt in Zürich ist es so, dass die Staatsanwaltschaft beantragt, aber wir haben so eine Picke, das ist ein Verein unter Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, wo das quasi organisiert und dann hast du immer 5, die täglich Picke machen und jetzt sollte das Zufallsprinzip spielen. Die Idee dahinter ist, dass quasi die Staatsanwaltschaft sich ihre Gegner nicht aussuchen kann. Aber das System an sich, wie es in der StPO ist, jetzt nicht in der Zürcher Version, sondern in den Kantonen, wo du zum Beispiel eine Liste mit amtlichen Verteidigern hast, wo dann der Staatsanwalt einfach jemanden aus dieser Liste kann nehmen. Das generiert ja auch wieder Abhängigkeit, wo du dann ja vielleicht als Strafverteidigerin schon gewisse andere Motive hast, also möglichst gute Verteidigung. Also es kann andere Motive wecken, ja. Im Sinn, ich möchte gefallen, ich möchte natürlich wieder mal ein Mandat, ich bin bauchbindelt, dass der Staatsanwalt mich auswählt, also möchte ich der Erwartungshaltung, die damit zum Ausdruck kommt, auch genügen.
Genau, das ist ja der Grund, warum wir das anders haben, dass man das eben nicht hat.
Aber jetzt ist unser Gesetzgeber ist da relativ naiv und blauäugig. Und
ich glaube, das ist absolut nicht durchdacht.
Also ich möchte sagen, das Problem, ich kann sehr überzeugend plädieren, leider oft ohne Aktenkenntnis.
Ja, darum ist auch das, wo ab und an hörst als Verteidiger, dass da seitens Gericht oder der Staatsanwaltschaft der Vorwurf kommt, dass wir irgendwie Geld damit machen
wollen. Ja gut, wir wollen schon überleben.
Ja, überleben. Aber ich meine, reich wirst du mit amtlichem Mandat nicht. Ja, ich glaube, wenn das Anwalt unbedingt mega viel Geld hättest wollen machen, dann wärst du nicht Strafverteidiger.
Ja, das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Der Lohngap, sagen wir, zwischen einer Wirtschaftskanzlei und einer Strafverteidigung mit 220 Franken in der Stunde, das ist etwa der Faktor 4 dazwischen, oder? Und bei einer Wirtschaftskanzlei kannst du natürlich dann auch viel geballter so Fälle schaffen, als bei uns, wo es dann 15 Minuten lang ist. Mhm. Was ja unglaublich viel Streuverlust gibt, mhm. was man auch mal muss sagen. Und dann haben wir ja noch die unschöne Tendenz, die da um sich greift, dass die Honorarnoten auch noch immer gekürzt werden. Ja. Einfach immer ein Generalverdacht, dass man da zu viel aufschreibe und die Herren und Damen am Gericht das Gefühl haben, sie könnten das alles viel effizienter und besser und natürlich viel zu wenig auch ins Verhältnis Klient-Anwalt hineingesehen.
Ja, wobei ich mich auch schon frage, wenn du in deinem ganzen Leben noch nie dir hast Gedanken machen, wie lange du etwas hast, kannst du dann über andere urteilen, nein, das geht jetzt also sicher nicht 30 Minuten, sondern max 25. Also, ja, ja. Aber ja, wir müssen jetzt nicht wieder über das mulen.
Aber man muss sich schon bewusst sein, dass die eigene Kostenstruktur von einer Kanzlei, die darf nicht heimliche Co-Verteidigerin werden.
Nein.
Du darfst nicht durch das unter einen Kostendruck kommen, wo du dann Sachen machst, die nicht wirklich einem Mandat dienen.
Ich glaube aber, das ist eine Frage vom Berufsstolz. Ehrlicherweise. Ich würde niemals ausschliessen, dass es nicht der eine oder die andere weltweit gibt, wo das wo dem zum Opfer fällt oder Opfer fallen kann. Aber eigentlich lässt das der Berufsstolz sich gar nicht erst zu. Aber ja.
Aber du sagst das jetzt so, weißt du, es ist auch ein Fall, wo man sich bewusst machen muss.
Ja, ja, logisch, ja.
Das macht man sich gar nicht bewusst, was da hinter so einer Kanzlei für einen Kostenblock ist. Man hat ein Sekretariat, man hat eine IT, man hat Sicherheit, man hat Inkamail, man hat ganz viele Kostenpunkte. Ja. Und es gibt ja Untersuchungen, die für Kleinkanzleien wie wir sind, die sagen, eine Stunde, eine verrechenbare Stunde kostet uns selber 160 bis 180 Franken. Also dann bist du noch bei einem Stundenlohn selber von 40 Franken. Mhm. Muss man sich mal überlegen.
Ja, ich weiss das alles, Duri. Haben wir das alles lange müssen überlegen, ja.
Hast du das wirklich überlegt?
Natürlich.
Also, dann sind Gedanken früher ärmer, aber freier.
Ja, ich meine, während dem Studium, überlegst du dir, theoretisch alle Zeit von der Welt, ja, das gehört jetzt den Professoren nicht gern.
Aber Zeit gehört nicht dazu. Geht um.
Du hast alle Zeit von der Welt, du hast theoretisch alle Möglichkeiten von der Welt. Also bist frei wie ein Vogel, aber hast einfach kein Geld, um das auszuleben.
Ja, das stimmt jetzt so auch nicht ganz. Also in der Schweiz sind wir auch da, in dieser Beziehung noch. Oder du kannst ja irgendeinen Ferienjob machen. Ich habe neben dem Studium immer parallel geschafft.
Ja, gut, ja. Aber ich meine auch nicht von 0 und 100, sondern im Verhältnis. Hast du viel, oder hast weniger, in der Regel hast du weniger Geld während dem Studium, als wenn du voll schaffst.
Aber ich würde es nicht behaupten, dass ich es nicht ausgelebt habe. Aber okay. Natürlich es ist die Frage, was du das missest. Also hast du das Gefühl, du lebst das nicht gut, heute hast du keine Zeit mehr.
Eben, das meine
ich. Ja, ich weiss nicht, ob das stimmt. Wie gehst du um, wenn Klienten fragen, habe ich gerade gestern die Frage gehabt, sie möchten gerne eine Kostenschätzung, was die Verteidigung kostet.
Mm. Ja, in der Regel kannst du die Antwort leider nicht geben.
Du kannst sie nicht geben, weil du nicht weißt, wie die Staatsanwaltschaft, du weißt nicht, was für ein Polizist, Polizistin auf dem Fall ist, ob es auf einmal eine Kohorte von Einvernahmen gibt oder ganz wenig. Also man kann es ja wirklich nicht voraussehen, wie so ein Verfahren läuft. Und so der genau gleiche Sachverhalt, zwei verschiedene Verfahrensführungen, das kann komplett unterschiedlich sein.
Aber du kannst eher mal sagen, dass es nicht nur 250 Franken kostet, oder?
Das kann man schon sagen. Und ich weiss gar nicht, ob die Frage ist, was kostet mich eine Verteidigung, sondern irgendwie die richtige Frage, ja, was würde mich keine Verteidigung oder eine schlechte Verteidigung kosten? Also wenn man die Frage wie mal umkehrt, was wäre die Kehrseite der Medaille?
Ja, das ist ja das, wo wir ja auf den Weg mitgeben. Und so die Frage ist, soll ich oder soll ich nicht? Also zumindest ich. Auch, also vielleicht nicht bezogen auf meine Klienten, sondern eher auf mein Umfeld, dass man sich das muss überlegen, dass das Geld eben wert ist. Weil es am Schluss eben günstig ist, wenn du einen nimmst, als wenn du keinen nimmst, im Endeffekt. Aber dass das als Laie nicht sehen kannst, ist mir völlig verständlich.
Mhm. Ja, ich möchte nur schon das Bewusstsein wie schärfen, dass Kosten eben nicht nur die Rechnung ist, sondern die Kosten sind auch die Folgen.
Ja, natürlich, ja. Aber das ist etwas, wo ich glaube, ist nicht so einfach zum Vorhersehen, wenn du das nicht kennst, wenn du nicht schon mal in dieser Situation warst. Also ich finde auch, das wird auch an mich angetragen, wenn ehemalige Klienten mit neuen Klienten kommen und finden, es ist wichtig, von Anfang an Anwalt habe ich gelernt, ja, super, machen wir so. Also das ist so, das finde ich auch.
Dann macht er ja das Beispiel, der Dershowitz, dass er sagt, du hast quasi in den jungen Jahren einen Traumjob gehabt, dann hast du angefangen zu arbeiten, wahrscheinlich im Wirtschaftskanzlei-Kontext, hast sehr viel verdient, hast einen hohen Lebensstandard und dann werde ich den Traumjob angeboten. Aber weil das mit einem Lohnverlust einhergänge, können wir dann den Traumjob nicht mehr annehmen. Also dann tut man so, wie wenn das Schicksal das entscheiden würde. Aber es blendet ein bisschen aus, dass man auch da immer die eigene Wahl hätte.
Ja, ich meine, du kannst ja auch zuerst auch viel verdienen, dann kommt dein Traumjob und dann findest du, das ist es mir wert und jetzt verdiene ich wieder weniger. Aber er geht von einem Bildmensch aus, oder? Top studiert, schafft in einer grossen Kanzlei, verdient da 500'000, hat irgendwie ein Haus auf Martha's Vineyard. Dass der dann nachher von, in seinem Beispiel, 500'000 auf nur 175'000 runtergeht, ja, ist dem Bild, das er zeichnet, jetzt irgendwie nachvollziehbar. Aber ja, das ist auch das finde ich, ist eine Charakterfrage.
Ich weiss nicht, was du als Staatsanwalt in den USA verdienst, aber ich glaube, auf dem Vernehmen sind die sehr schlecht zahlt.
Also gemäss im Beispiel kostet dann zwischen 150'000 und 175'000 ein Richter.
Gut.
Oder ein leitender Staatsanwalt.
Okay.
Im Gegensatz zu 500'000, wenn du in einer grossen Kanzlei bist.
Gut, am Obergericht Zürich verdienst du als neu steigender Richter, würde ich sagen, 250'000 Franken aufwärts. Sage ich jetzt einfach, ohne dass ich jetzt da recherchiert habe. Und mit der tiptopen Altersvorsorge, was wir alle zum Beispiel nicht, oder was wir jetzt zum Beispiel nicht haben. Oder als Staatsanwalt bist du wahrscheinlich auch bei 150'000 aufwärts. Als Abteilungsleiter oder langdienter Staatsanwalt wahrscheinlich sogar deutlich höher. Was verdient man als Richter an einem Bezirksgericht? Also ein Auditor hat 110'000. Du schüttelst den Kopf, aber das habe ich gerade letztens gehört. Das ist jetzt neu, das hat der Kantonsrat angehoben.
Okay, also in meiner Zeit war das noch weniger.
Ja, ist es etwa 84 oder 85'000 gewesen.
Als Audi? Weiss man.
Nein, nicht als Audi, als Gerichtsschreiber.
Ah, ja.
Also ist schon 7,5 war es gewesen. Was ja richtig viel Geld ist.
Mhm.
Also ich habe das wahnsinnig viel Geld gefunden, als ich da als Gerichtsschreiber angefangen habe. Wobei man muss sagen, das Geld muss man dann sparen, wenn man ja noch eine Anwaltsprüfung geht, das wo stimmt. Man dann vielleicht 2 Jahre nicht mehr schafft.
Das stimmt.
Und sagen wir, der Einstiegslohn in so Kleinkanzleien, wie wir sie haben, ist, würde ich jetzt sagen, über den Daumen peilt 9,5 auf dem Platz Zürich.
Wahrscheinlich etwa.
Also es ist eigentlich so ein richtig schöner, guter Lohn.
Von welchem redest du jetzt? Ja, natürlich. Ja,
von allen.
Ja. Aber eben, ich meine, das ist ja dann das eben, er kommt ja auch mit 150'000 für einen Richter. Also finde ich jetzt auch schon einen guten Lohn. Aber wenn natürlich eben da dir gewöhnt bist, dass du eine 500'000 heimbringst im Jahr und du hast das Haus, das Auto, das Boot, dann kannst du wahrscheinlich gestützt auf die Verpflichtungen nicht mehr haben auf 150. Es sei denn, du hast so viel auf der Seite, dass du dir das kannst leisten kannst. Und dann tust du eben vielleicht ein 14. Auto, man brauchst du dann nicht mehr. Und dann willst du das. Gut, alles
aber noch leisten. Mit einer 500'000 hast du nicht 14 Autos.
Das ist extra alles übertrieben durch ihn.
Ich möchte einfach sagen, wenn man den Blick ein bisschen aufmacht und das zum Beispiel dann vergleicht mit Leuten in der Pflege oder Sozialarbeiter. Es gibt ja ganz viele, ganz wichtige Jobs, wo deutlich schlechter
zahlt. Also, man braucht sich allen Jobs machen, wie
ja. Ja gut, ein Arzt verdient da sehr viel Geld. Und wahrscheinlich ein Psychiater auch. Ich würde nur sagen, wenn man dann eben jammert, man verdient zu wenig, dann muss man vielleicht einfach ein bisschen den Blick weiten. Und
das ist eine gute Idee, ja. Aber bis jetzt hat ja noch niemand gejammert, weder er in seinem Brief, noch kennst du jemanden, der jammert?
Ja, man darf aber unsere Kritik an den Kürzungen von unseren Honorarnoten nicht falsch verstehen. Es ist nicht ein Gejammer, sondern es geht um fehlende Wertschätzung. Es geht um ein völlig falsches Verständnis von Strafverteidigung. Und es geht darum, dass wir auch keine Zweiklassenverteidigung wollen.
Ja. Ja, aber ehrlicherweise kann es dann nicht dass er eingemacht geht. Eben. Wenn du als
wenn du nur amtliche Mandate hast und eine kleine Familie mit zwei Kindern hast, dann kannst du dir das Leben nicht finanzieren. Das muss einem einfach klar sein.
Ja.
Das Beispiel ist übrigens von Benny Romberg und nicht von mir. Hm? Ja, wir haben es mal zusammen durchgerechnet, haben wir nicht zu Mittag gegessen.
Ja, das ist. Ja, vor allem gehst du noch in den Vorschuss. Leistung für den Staat, oder? Darfst du ja nur in gewissen Momenten abrechnen und in der Zwischenzeit kommt nichts aufs Konto. Also, man unterschätzt es, glaube ich. Also, ich finde, das ist auch so lustig, wie es auch seitens Klienten so ein bisschen herantreibt. So, kommen Sie nicht mit dem Auto? Ich habe kein Auto. Was? Was? Die haben kein Auto. Und wahrscheinlich wohne ich in einem Schloss oder so. Nein, also, man hat schon auch ein bisschen ein falsches Bild, glaube ich, von Anwälte. Nicht alle Anwälte sind die hochüberbezahlten.
Weißt du, das ist das Problem da von diesen Anwaltsserien.
Ja, ich würde sagen, wie im Film. Ja.
Legal Boston oder Suits, wo dann die Leute in einer Uhrenhütte am besten Platz, die schönsten Büros, und sie machen dann normale Strafverteidigung. Ja. Geht nicht. Geht einfach nicht. Weißt du, was auch noch das Problem ist? Geld als Treiber gesellschaftlich. Weißt du, dass dann allenfalls die fähigsten Leute eben in Bereich landen oder geballt in Bereich landen und die anderen nicht?
Ja. Aber ich glaube, ja, das ist ja ein branchenübergreifendes Problem.
Mhm. Also, dass wir plötzlich irgendeine Monokultur haben, die dann Problem generiert, braucht es exzellente Wirtschaftsanwälte. Aber es braucht eben auch exzellente Richter oder exzellente Strafverteidiger und auch exzellente Staatsanwälte. Also da muss man schon schauen, dass irgendwie die Waage stimmt.
Ja, das wäre strebenswert, ja. Aber das ist so, ja, wie soll ich sagen, weltverbessernde Gedanken.
Also von daher finde ich, wenn man dort den Lohn wirklich jetzt auf 110 angehoben hat von den Gerichtsschreiber, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man gute Gerichtsschreiber hat und das zieht allenfalls mehr Leute an. Aber...
Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass Gerichtsschreiber fehlen, aber...
Das glaube ich auch nicht. Und das Zweite ist, dass wenn du dich so gut verdienst, bereits als Gerichtsschreiber, dann bleibst du auf dem Job kleben. Also dann machen vielleicht noch viel mehr Leute, die Gerichtsschreiber sind, nachher automatisch auch die Richterkarriere. Und das finde ich wirklich das Problem von dieser Monokultur auf dem Platz Zürich, von dieser Ausbildung. Da muss man sich wirklich mal überlegen, ob das am Ende des Tages die Richter anzüchtet, die man auch wirklich will. Oder ob es da nicht ein gescheites System gibt.
Ja, aber du tust jetzt eigentlich das unterstellen, wo der Schweizer sagt, macht das nicht, oder? Die Optionen an Möglichkeiten limitieren anhand des Geld. Wer weiß? Vielleicht sind all die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, die jetzt da offensichtlich 110'000 verdienen, sehr wissensbegierig und lassen ihre Optionen nicht kleiner werden, nur weil es ein gut verdienter Lohn ist, sondern die wollen das als Erfahrung und gehen dann weiter, auch wenn es dann nur noch, ja, für ein Schlusszeichen, 80'000 verdienen.
Ja, aber ich weiss ja nicht, wenn du als Gerichtsschreiber 110 verdienst, also meine Kleinkanzlei können einpacken. Wir können nicht einen Lohn von 110'000 an einem Berufsanfänger zahlen. Unmöglich. Da zahlst du massiv drauf.
Ja.
Und dass die jetzt so viel verdienen, hat eine unmittelbare Auswirkung auf uns. Und weißt du, das muss man wirklich in einem Gesamtgleichgewicht sehen.
Ja, natürlich, ja. Aber
also dann wäre es vielleicht an der Zeit, den Stundenansatz für amtliche Verteidigung zu erhöhen.
Das wäre eine Möglichkeit. Andererseits tut es auch einfach Spreu vom Weizen trennen. Du musst nicht in die Verteidigung gehen, wenn du mega viel Geld verdienen willst. Und das weder als Berufseinsteiger, schon gar nicht als Berufseinsteiger.
Aber ich finde es falsch, weil du brauchst gute Verteidigerinnen. Das ist eminent wichtig für den Rechtsstaat.
Ja,
und also ich muss wirklich sagen, das muss man gesamtheitlich denken. Ja. Da kannst du nicht denken, wir brauchen die Besten beim Staat und zahlen, gehen jetzt da rauf mit den Löhnen. Weil, weißt du, 110'000, Das ist dann nochmal deutlich mehr mit der Altersvorsorge.
Ich weiss es schon.
Ich möchte das nicht ausrechnen.
Ich glaube daran, dass wenn du eine Strafverteidigerin ein Herz hast, ist dir das gleich. Das ist mein Glaube.
Aber das Glauben nützt nichts, Nina. Also gehen wir zum Schluss. Der Dörschewitz hat am Ende von seinem kurzen Kapitel das Bild, wo er an einem Ferienort beobachtet hat, nämlich, dass reiche Leute die wenigsten Ferien machen, weil ein Tag Ferien sie deutlich mehr Lohnausfall kosten, als wenn sie arm wären. Was mich jetzt gerade wieder zum nächsten Punkt bringt. Wenn du Staatsangestellter bist, dann hast du jeden Tag Ferien gezahlt, verdienst immer deinen Lohn gleich. Wenn wir Ferien machen, dann verdienen wir keinen Rappen.
Mhm.
Das ist auch etwas, was man so schön geflissentlich unterschlägt. Hast du wegen dem das Gefühl, du machst weniger Ferien?
Nein, ich nicht, aber da haben mich schon viel komisch angeschaut. Und das ist dann, das ist etwas, wo ich mir gönne, ja. Aber ist schon auch nicht. Und viele junge Anwältinnen und Anwälte, also, nagt das schon ein bisschen. Weil ja, dann kommt kein Rappen rein.
Und wir sind noch Dienstleister. Also weißt du, hast du denn sowieso das Gefühl, wenn der Klient nachts am 23.47 dir ein E-Mail schreibt, du müsstest gerade antworten, weil du bist ja Dienstleister. Wir müssen um unsere Klienten kämpfen. Und andere, also das Gericht hat einfach...
Das, ja, die kommen einfach, ja.
Die werden da nicht ankarren. Die Staatsanwaltschaft kann sie hin.
Ja.
Ja, das ist auch noch etwas, oder weißt du, die Doppelding, Ferien nicht zahlt, plus... Ich bin ja Dienstleister, ich muss liefern. Ich kann schon sein, dass die Leute an den Rang kommen.
Auf jeden Fall, ja.
Und da muss man einfach sehen, Freizeit ist keine Belohnung nach guter Arbeit, wie uns das vielleicht noch die Altehrwürdigen gesagt haben, sondern Freizeit ist Teil von einer guten Arbeit, wie du immer sagst. Also, was nimmst du aus dem Brief mit?
Schlussendlich kann ich mich am Titel anschließen von ihm. Schau, dass dir dich das Geld... Dass dir das Geld nicht Sachen verbaut, sondern ermöglicht, oder? Das sollte eigentlich die Idee sein.
Und mit welchen Fragen stellen wir das sicher, wo wir auch uns selber stellen?
Machst du jetzt das wegen dem Geld oder machst du, weil du Freude daran hast, zum Beispiel? Oder also Freude daran hast, Leidenschaft hast?
Kann ich ein Mandat ablehnen, das ich nicht führen möchte? Kann ich ein Mandat annehmen, obwohl ich ganz schlecht bezahlt werde? Kann ich einem Klienten widersprechen? Aufs Risiko hin, dass er nachher die Kanzlei verlässt. Kann ich mir Zeit nehmen, anstatt nur Stunden verkaufen? Kann ich in einer ganz heiklen Situation, wenn es richtig unbequem wird, an meiner Überzeugung festhalten? Wenn man das kann, glaub ich, mit Ja beantworten, dann ist Geld sicher etwas Gutes.
Also das Geld ist etwas Gutes.
Ja, mal, dann bin ich nicht abhängig von dem.
Ja, Geld macht nicht glücklich, haben schon meine Grosseltern gesagt.
Es ist lustig, dass du das jetzt sagst. Ich habe gestern Abend in einem Buch gelesen. Da sagt er, er will unbedingt das Land kaufen. In diesem Buch möchte die Figur das Land kaufen. Und dort hat es eine alte Bäuerin drauf, die a priori nicht verkaufen will, obwohl sie in so einer behelfsmäßigen Hütte wohnt. Arm, also Selbstversorger. Aber sie will das Land nicht verkaufen, weil sie sagt, Geld, das fliegt einfach weg, das kommt Flügel über. Aber das Land, da habe ich Oliven, da habe ich Platz für meine Hühner, da habe ich Platz für meine Herdöpfel. Das ist echt, ich verkaufe nicht.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, ob am Ende doch das Geld obsiegt oder die doch sehr schöne Vorstellung. Und sie ist auch eine gesunde Einstellung.
In Griechenland hat sie das Land nicht mehr.
Wieso weißt du jetzt das?
Wegen der Oliven, Dori.
Man kann sich doch gerade vorstellen, so ein Olivenhain, oder?
Ja.
Und das ist ja so traurig, weil das Buch spielt 1965. Und jetzt sind wir 20 Jahre später. Jetzt sind wir 60 Jahre später. Und du weißt ja, was mit Griechenland passiert ist, oder? Ein Ausverkauf sondergleichen. Es aus dem Boden stampfen von irgendwelchen Gebäuden ohne Ende. Also es tut ihm richtig weh.
Vielleicht die Frau nicht. Kannst du sie suchen, das nächste Mal, wenn du in Griechenland bist?
Ich bin auf dem Land schon gewesen, du wirst lachen.
Okay.
Ich bin auf dem Stück Land schon gewesen und sie hat verkauft. Ich weiss nicht, ob sie verkauft hat, aber heute stehen dort Häuser.
Okay.
Was ist das nächste Kapitel? Der Kampf mit der Übersetzung.
Also ich tue dir jetzt das mehr oder weniger wörtlich übersetzen, damit wir dann sinngemäss für das nächste Mal haben. Riskier nicht das, wovon du nicht genug hast, und mehr von dem bekommen, wo du bereits genug hast.
Kannst du das nochmal wiederholen? Mhm.
Riskier nicht das, wovon du nicht genug hast.
Wo du nicht genug, also doppelte Verneinung im Titel. Mhm. Riskier nicht das, von dem, wo du nicht genug hast. Mhm. Also riskier das, von dem, wo du genug hast. Okay. Mhm.
Um mehr von dem zu bekommen, wovon du eh schon genug hast.
Was bedeutet das?
Das werden wir sehen, Dori. Jetzt musst du es zuerst lesen, die, machen wir schnell. 4 Seiten.
Also ich finde, muss sagen, er ist ja ein guter Rhetoriker. Er ist kurz, er ist auf den Punkt und er hat oftmals einen Punkt mit dem, was er sagt.
Mhm.
Aber er ist ein bisschen redundant.
Ja, finde ich auch. Wäre möglich, dass es im nächsten wieder ein bisschen ähnlich um das geht wie heute, oder? Möglicherweise. Aber wir werden es sehen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn «Auf dem Weg als Anwältin» ist ein gemeinsamer Weg, den wir beschreiten wollen. Mit verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.